Jetzt haben wir gar keinen Soundcheck gemacht vorhin für Lukas, aber du stellst das sicherlich super ein, wie immer. Vielen Dank für alle, die heute hier mitgestalten. Das ist überhaupt nicht selbstverständlich, dass Leute sich vorbereiten und sich einbringen und dafür trainieren. Und ich wollte mal eine ganz persönliche Frage stellen, die von euch hoffentlich in Wahrheit beantwortet wird. Ihr müsst es nicht beantworten, aber ihr könnt. Ich möchte wissen, wer von euch, und ihr solltet es dann zeigen, wer von euch tatsächlich regelmäßig zu den Check-ups zum Arzt geht, so diese regelmäßigen Dinger. Zeigt doch mal bitte. Sehr schön. Wer ist eher der, der so geht, wenn bestimmte Dinge passieren, sprich irgendwie der Zahn plötzlich wehtut oder andere Dinge? Okay, ich würde sagen, ist so eine Mischung, vielleicht seid ihr auch dazwischen. Auf alle Fälle, heute Morgen soll es darum gehen, dass wir uns ein wenig der Frage nähern, ob die Frage des geistlichen Check-ups ein Thema in unserem Leben ist. Also dass wir, und das ist ja ein Grund, wieso wir zusammenkommen, ob das von unserer Ausrichtung, von unserer Herzenshaltung, von dem, was wir brauchen für das geistliche Unterwegssein, also für das Unterwegssein im Glauben, das Unterwegssein an der Hand Gottes, an der Hand Jesu, in der Kraft des Heiligen Geistes, ob das so passiert, ob das in der Wirklichkeit tatsächlich vorkommt in unserem Alltag. Und wie könnte dieser Alltag vielleicht Veränderungen erfahren, damit eine stärkere Kraft, Gottes Kraft in unserem Leben wirklich sich umsetzt im Alltag. Denn Glaube, der Glaube, den du hast, er ist vielleicht angefochten, vielleicht ist er im Moment gar nicht da. Der Glaube bleibt, wenn er denn da ist, immer Geschenk. Er bleibt immer Geschenk. Und dieser Glaube braucht Futter. Er braucht Zuspruch von Gottes Seite. Er braucht etwas, was der Heilige Geist wirken will, dass wir im Glauben unterwegs bleiben und dass wir erleben, dass dann Zeichen und Wunder tatsächlich geschehen. Was ist wichtiger? Beten oder Bibel lesen? Spurgeon hat darauf geantwortet mit einer Gegenfrage. Was ist wichtiger, einatmen oder ausatmen? Hallo! Liebe Gottes, auch heute Morgen, ist immer zuallererst Gabe an uns. Und Liebe Gottes führt erst im Zweiten zu einem Eingeladensein in eine Gemeinschaft, die auch einen Weg und Aufgaben eröffnet. Liebe Gottes ist immer erst Gabe, immer Geschenk und lädt dann ein, in der Gemeinschaft in die Aufgabe der Nachfolge auf dem Weg mit Jesus zu sein und zu bleiben. Ich habe heute etwas mitgebracht an einen Abschnitt, das sind zwei Kapitel. Heute werde ich zwei Kapitel vorlesen und ich werde jeden einzelnen Vers daraus dann auslegen. Nein, das tue ich nicht. Aber ich konnte mich nicht entscheiden. Ich musste an den Texten entlang gehen und ich war so hin und her gerissen. Und es ist eine Fülle an Hilfe für dich und mich, wenn wir diesem Text Raum geben. Und wir sind unterwegs in Apostelgeschichte 3, Kapitel 3 und Apostelgeschichte 4. Im Hintergrund steht, dass der Heilige Geist am Pfingsten, am Pfingstfest ausgegossen wurde auf ja, alles Fleisch, so sagt es Luther, auf den Menschen, auf uns Menschen. Und dass es wirklich ein Fluten war. Und dass das eröffnete, dass ich tatsächlich, also ich war jetzt nicht dabei, aber die das erleben durften zuallererst, dass sie erleben durften, wie die Sprache, in der sie Gott lobten, und das ist ein Zeichen des Heiligen Geistes, dass es in den Lobpreis Gottes führt. Dass es mich dazu befähigt, Worte zu finden, die ich vielleicht selbst davor nicht greifen konnte, Gott die Ehre zu geben über mein Leben, über das, was er getan hat, über das, was er ist, auszusprechen, wer er ist. Unsere Zeit braucht es, dass die Verheißungen Gottes, dass Gott selbst zu Wort kommt. Und dazu hilft uns das Wort Gottes. Und ich bin davon überzeugt, dass die Männer und Frauen, die diesen Heiligen Geist so geschenkt bekommen haben, dafür auch offen waren, ja, dass er kommen durfte. Sie haben diese Erwartung in sich getragen, dass er etwas weitergibt, was Leben wirklich zum Leben, sinnvollen Leben führt, zum ewigen Leben führt. Und deswegen dürfen wir an diesem Wirken des Heiligen Geistes nicht vorbeileben. Es ist keine Randnotiz. Nun sind wir in Kapitel 3 und dort passiert etwas Außerordentliches. Es fängt im ersten Vers an. Einmal, und zwar in einer gewissen Regelmäßigkeit, gingen Petrus und Johannes zum Tempel. Es war um die 9. Stunde, die Zeit für das Nachmittagsgebet. Das ist ein Vers. Und den kann man ganz schnell überlesen, wenn man vielleicht auf einen anderen Abschnitt schon schaut. Und vielleicht macht es den, der damit öfters zu tun hat, es besonders lecker, schnell auch weiter zu gucken auf das noch Wichtigere. Aber hier kommt der erste Tipp für heute Morgen. Jesus ist jemand, der durch das Gehen zum Vater und durch das Geben des Heiligen Geistes uns erinnert, direkt nach diesem Geschehen, nach dem Geben des Heiligen Geistes, es ist gut, in einer Zweisamkeit unterwegs zu sein. In einer Geschwisterschaft, also nicht alleine unterwegs zu sein. Das nehme ich heute Morgen für mich ganz neu mit. Ich möchte gerne mit, und wenn es nur eine Person ist, in einer Gebetsgemeinschaft mit jemand sein. Ich möchte jemand haben, der mich erinnert zu beten. Der mich erinnert, weg zu, von den Gebeten zu gehen, die wir so ja, in so einer Tradition beten, so vor dem Essen. Hoffentlich meinen wir es dann auch so, Vater, danke, dass wir versorgt sind. Und gib denen das täglich Brot, die nicht dieses täglich Brot haben. Aber manchmal verkommt es auch zu einem, naja, wir beten jetzt. Oder vielleicht hast du es auch schon mittlerweile vergessen. Hier gehen zwei in Richtung Tempel, zum Tempel, in die Vorhöfe des Tempels. Und sie erinnern sich mit dem Gehen und mit dem Verabredetsein, wir gehen zusammen. Wisst ihr, das ist eine Erfahrung, die mir ganz doll hilft. Das morgendliche Gebet um 7, und wir sind ja meistens schon um 7:10 zusammen. Es ist eine kleine Truppe, ohne Frage. Aber es hilft mir, meinen inneren Schweinehund zu überwinden. Nicht immer, aber immer öfter. Und das ist großartig, dass ich weiß, ich werde dort nicht alleine sein. Sondern wir werden im kleinen Kreis und auch schon im Gehen dorthin uns erinnern, dass es gut ist, den Tag so zu beginnen. Vielleicht darf das das Erste sein, was ich dir mitgebe. Vielleicht ist es genau eine Antwort auf das, dass du sagst, ich fühle mich geistlich gesehen im Glauben eigentlich so ausgelaugt, so leer, so kraftlos, so irgendwie schwankend, so voll gedröhnt von allem möglichen Zeug, was gesagt wird in der Gesellschaft, was ich lese, was ich höre. Und ich merke, ich bin irgendwie so unrund im Lauf Gott nach, Jesus nach. Irgendwie habe ich sogar die Sorge, ich löse mich immer mehr. Dann sei eingeladen, wie diese beiden Männer, Petrus und Johannes, die in die Tempelvorhöfe gegangen sind, in einem bestimmten Zeitfenster und zum Gebet. Nimm das bitte als ersten Gedanken mit. Gebet fest einplanen. Also, ich bin davon überzeugt, deine Kraft im Glauben wird zulegen. Das Zweite auf dem Weg zum Gebet ist, und das wird dann an, schließt sich hier an, dass man, wenn man zum Gebet auf dem Weg ist, wacher ist, Menschen, die man begegnet, wahrzunehmen. Gebet hilft mir, wacher zu werden für meinen Nächsten. Gebet ist nicht nur etwas, was mir Stärkung eröffnet und wieder neue Durchsicht, neue Kraft gibt. Und letztlich ist es Gott, der Entscheidende ist dabei. Es ist nicht mein Flehen, sondern Gottes Tun. Aber er eröffnet immer ein zusätzliches. Er gibt mir ein stärkeres Sehen auf die Menschen, denen ich auf dem Weg begegne. Wahrnehmen, begegnen. Und das führt in Vers 6 im dritten Kapitel dazu, dass ich dann sage, ich verstehe mich auch in einem Dienen. Wir brauchen in unserem Land, wir brauchen in Europa und darüber hinaus Menschen, die wieder bereit sind zu dienen. Und zwar nicht aus einer Pflicht, nicht aus einem, na dann mache ich das halt. Wenn sich kein anderer kümmert, na ja, dann melde ich mich halt, das kann gut sein. Aber wir brauchen ein Bewegtsein in unseren Herzen, etwas von der Größe, die Gott in uns gelegt hat, von dem Zuspruch, aus dem wir selbst leben, den wir selbst immer wieder brauchen, dass wir ihn teilen. Hier teilen zwei Leute das, was sie selbst empfangen haben. Sie teilen es und geben gerne weiter. Hier ist es ein Gelähmter, er ist bereits 40 Jahre alt und er erwartet eigentlich nur eine kleine Gabe in Form von Geld. Das geben sie ihm nicht. Viele von uns kennen die Geschichte. Sondern sie geben ihm zuallererst Aufmerksamkeit. Wisst ihr, was das bedeutet, dass wenn du an einem nicht vorbeigehst, der tatsächlich vielleicht nur einen Blick braucht? Bitte sehe nicht sofort jetzt auf dieses Heilungswunder, was tatsächlich damals geschehen ist. Sondern sehe die Schritte dazwischen, sehe die kleinen Schritte, das Warten können, das sich Zeit nehmen, das Sagen, ich hetze jetzt nicht weiter, sondern ich sehe die Person an. Und wenn wir das ernst nehmen, dass wir Botschafter an Christi Stadt sind, dass wir also gefüllt sind durch die Liebe Gottes und damit ihn vergegenwärtigen, auch hier im Tun, dann sieht diese Person nicht nur dich, sondern sie sieht auch die Liebe Gottes. Ich lade dich ein, auf dem Weg zum Gebet, auf dem Weg, und eigentlich soll unser ganzes Leben ein Gebet sein, eine Gebetsbewegung, dass du und dass ich dem begegne, der mein Nächster ist, und dass du ihn ansiehst. Dass du ihn ansiehst in der Weise, dass er alle Würde und alles an Leben von Gott genauso geschenkt bekommen hat wie du. Auch wenn er vielleicht ganz anders aussieht. Eine ganz andere Hautfarbe hat. Vielleicht auch ganz anders wirkt. Er ist ganz und gar geliebt und hat die Würde von Gott, der diesen Menschen ins Leben gerufen hat. Bitte lasst uns unsere Blicke erheben, weil unsere Erlösung sich naht. Und lasst uns in diesen Blicken dem anderen begegnen, dass er die Würde wiederbekommt. Es ist so viel an Blicken der Würdelosigkeit. Es sind die kleinen Schritte dazwischen. Schau nicht gleich auf das Wunder der Heilung. Schau auf die kleinen Schritte dazwischen. Dein Blick der Liebe, die bewegt wird durch Jesus selbst, sie hilft. Sie hilft diesem Gelähmten bis dahin, dass er erlebt, dass ihn einer an die Hand nimmt. Einer ja sogar hochzieht, so wird es dann im Weiteren beschrieben, dass Petrus ihn nimmt und hochzieht und steh auf im Namen von Jesus Christus. Nicht in meinem Namen, nicht in meiner Kraft. Meine Kraft ist ganz schnell dahin. Ich weiß nicht, wie es mit euren Kraft ist, aber wie schnell ist die Kraft weg? Gerade noch stark und mutig und dann gehst du um die Ecke, oh, Halsschmerzen und schwuppdiwupp bist du in meinem anderen Tun. Hier wird die Kraft des Auferstandenen, des gekreuzigten und Auferstandenen Jesus Christus, dem Erlöser, dem Sohn Gottes hineingerufen. Hier wird es hineingerufen und es wird ein Aufstehen ermöglicht. Und ich möchte gerne, dass wir dieses Aufstehen verstehen. Wenn wir uns Menschen zuwenden, dann eröffnet sich ein Aufstehen. Manchmal darf es so sein und Gott tut es. Halleluja, ich glaube das von Herzen. In dieser Spontanheilung. Er tut es und er wird es weiter tun, in Zeichen und Wundern. Manchmal ist dieses ihn hochnehmen und damit an die Hand nehmen etwas, was ein Leben anhält und du hilfst dem Menschen zu wissen und ich bin ganz in Gott. Und es wird alles heil werden. Es wird alles heil werden auf dem Weg. Ich werde vollkommene Heilung erleben, weil Gott es zugesagt hat, weil Christus dafür der Garant ist. Es wird alles heil werden. Aber halt dich nicht daran auf, dass du sagst, es darf nur so sein. Ich bin manchmal so, dass ich mir eine Vorstellung habe, ist ja auch gut für das gezielte Beten. Dass ich gezielt bete, das sollen wir im Namen Jesu tun. Aber er ist darüber stehend, wie er es tut. Er ist der, wo ich mich nicht vorstellen darf, sondern immer an der Seite stehe. Es geht um Christus. Wir führen Menschen zu Jesus, den Erlöser. Wir führen ihn nicht in unsere Abhängigkeit. Und er erlöst so, wie er es für richtig hält. In der Kraft seines Geistes. Und darüber eröffnet sich ein Hochziehen und es eröffnet sich ein Heben. Hebst du Menschen? Er kommt auf die Gewichtsklasse an. Wisst ihr, wenn ein Kind klein ist, dann nehmen wir es, ich habe es vorhin gesehen bei dir so schön, euer Jüngstes, ne? Dann nimmt man es und trägt es und hält es und hebt es. Wenn wir älter werden, wer hebt uns? Wer trägt uns? Ich sage euch was, wir alle haben viel mehr Kraft zu tragen und zu heben. Und wenn wir es nicht im Sinne können, dass wir denjenigen tragen, weil er tatsächlich gewichtsmäßig eine andere Klasse ist als ich, dann können wir ihn aber heben, indem wir mit ihm umgehen. Mit ihm umgehen. Ich erinnere mich immer wieder an diese Plakataktionen in der Stadt in Gelsenkirchen, wo viele, viele Menschen mit Behinderungen auf einem großen, großen Plakat waren und nicht nur auf einem. Und die haben eine Sprechblase über sich zusammen. Und das ist eine Botschaft an alle die, die springen, hüpfen und was weiß ich können und andere können es nicht. Behindert uns nicht. Behindert uns nicht. Ist das vielleicht auch etwas, was wir ausrufen müssen im Namen Jesu? Wir wollen niemand behindern, den Weg so zu Jesus zu finden, wie Jesus es ihm eröffnet. Und wir wollen darin geduldig sein. Und wir haben gestern darüber gesprochen in der Familie. Wie ist das mit dem Warten? Ist Warten eine Sache, wo nichts passiert? Das Warten auf den Bus? Ja, manchmal fühlt sich das so an. Aber es liegt Kraft in dem Warten auf dem Herrn. In dem Warten auf dem Herrn, da liegt Kraft drin und darin ereignet sich etwas. Warten ist für die Glaubensgemeinschaft, die wir hier bilden. Ein Warten ist nicht etwas, was Zeitvertreib und Zeittotschlagen ist. Da kenne ich andere Momente. Warten ist gefüllt von dem, dass Gott Zuspruch gibt und sagt, du lebst, du atmest, du bist geliebt und du bist wertvoll. Und lass dir dieses nicht rauben, du bist wertvoll. Und in dem Geschehen, in diesem Heben, wird klar, das steht dann im Vers 12, dass, Kapitel 3, Vers 12, dass nur durch Christus das alles geschehen kann. In dieser Wucht, in dieser Tiefe, in dieser Freude, in diesem Lob, welches dann passiert, diese Freude, die entsteht, dieser Jubel, dass ganz klar ist, dass Petrus absolut deutlich sagt, dass es hier geschehen und ich bezeuge es, es ist durch Christus geschehen. Es ist durch Christus geschehen und es ist geschehen, Kapitel 3, Vers 16, durch den Glauben, den der Gelähmte von Christus geschenkt bekommen hat und auf Annahme stößt. Also in seinem Herzen ist etwas geschehen, dass er das, was Petrus formulierte im Namen Jesu Christi, dass er es vorbereitet im Glauben fassen durfte und ins Herz nehmen durfte und Ja sagte zu dem. Ja sagte zu dem Aufstehen. Das ist die Lebensgemeinschaft, in die Gott einlädt. Es ist nicht nur ein Tun ohne Ende der Gnade Gottes, was heißt nur, es ist unbeschreiblich groß, sondern es führt auch dich und mich zu einem Bejahen. Zu einem Bejahen. Und das ist durch das Geschenk des Glaubens und die Annahme des Gelähmten tatsächlich stattgefunden und passiert hier. Und es eröffnet etwas, was eigentlich jedes Eingreifen Gottes mit sich bringt. Es eröffnet in Kapitel 3, der 19. Vers, die Aufforderung, das Leben ohne Gott abzulegen und ihn hineinzulassen in alle Bezüge des Lebens. Also Umkehr, ändert euer Leben. Wo muss ich mein Leben ändern? Das ist die Frage für dich und mich. Denn eins ist klar, wir werden erst vollendet sein, wenn wir wirklich mit Gott in dieser himmlischen Gemeinschaft in der Ewigkeit leben. Was ist konkret deine Frage für dich, die du mitnehmen solltest, die du vor Gott beantworten solltest, vielleicht auch heute, wo du weißt, hier habe ich auch etwas zu ändern. Ich kann nicht einfach sagen, hey, Gott, ist alles okay, er geht mit mir. Alles easy going, ich kann leben, wie ich will, ich mache, was ich will, Ich bleibe der, der ich will. Da gab es ja so ein tolles Verschen. Ich will bleiben, wie ich bin. Du darfst. Ich will bleiben, wie ich bin. Du darfst. Das ist nicht Evangelium. Evangelium ist, du darfst kommen, wie du bist. Die Einladung zu Jesus zu kommen, so wie du bist. Ohne Vorbehalt. Aber wenn die Liebe Gottes in dein Herz kommt, wenn er diese Chance bekommt, dass Glaube bei dir ins Herz fallen darf, dann eröffnet sich das, dass du merkst, ich kann mit diesem heiligen, liebenden Gott, mit diesem unglaublich kreativen Jesus Christus, diesem Retter der Welt, diesem Heiland, diesem Arzt, ich kann überhaupt nicht mit ihm gehen. Es sei denn, ich verändere mein Leben. Dunkelheit und Licht passen nicht zusammen. Diese Einladung wird hier von Petrus ausgesprochen, ändert euer Leben, kehrt zu Gott um, kehrt zu ihm um. Wir haben es ja gehört, heute ist der Sonntag, wo Vater, Sohn und Heiliger Geist in besonderer Weise im Blick ist. Der ist bei uns jeden Sonntag im Blick. Ich hoffe jeden Tag bei dir und bei mir. Ohne das geht's nicht. Aber wenn du umkehrst, wenn ich umkehre, wenn ich sage, Herr, ich möchte vielleicht auch mit einem ganz, 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 ganz angefochtenen Glauben oder vielleicht ist deine Situation so, dass du sagst, ich glaube nicht, dann möchte ich dir trotzdem sagen, wenn du trotzdem willig sagst, Gott, wenn es dich gibt, dann eröffne mir ein Kennenlernen deiner Wirklichkeit. Eröffne mir etwas, tu etwas in meinem Leben. Und wenn du merkst, dass du das alleine nicht kannst, dann nimm dir die Freiheit, nach dem Gottesdienst mit jemand hier zu sprechen, der für dich betet. Ohne etwas dir überstülpen zu wollen, sondern der einfach mit dir vor Gott ist und sagt, Gott, du kannst Glauben schenken, du kannst Glauben wirken. Und wenn dieser Glaube da ist, dann wirst du auch merken, dass da, wo ich mein Leben verändern will, wo ich anfange, mit Gottes Hilfe durch die Führung des Heiligen Geistes anders zu erkennen, anders zu lieben, anders die Bibel zu lesen, anders die Bibel zu verstehen, dann sehe ich auf dem Weg, dann merke ich auf dem Weg, Gott ist der vergebende Gott. Kapitel 3, Vers 19. Kapitel 3, Apostelgeschichte, Vers 19. Er vergibt gerne die Schuld. Er vergibt uns unsere Schuld. Was für ein Vorrecht. Was für ein Vorrecht. Und dann 20 in Kapitel 3. Ihr müsst es euch auf der Zunge zergehen lassen. Kommt, atmet auf, ihr sollt leben. Kennt ihr das Lied? Oh yes, hier steht, so wirst du aufatmen und eine Zeit des Aufatmens erleben. Leute, wenn ihr euch vorstellt, ihr seid in einem Zimmer und es war wirklich so, es war in einem Zimmer in Schweden. Draußen tobten die Mücken, Moskitos und was weiß ich nicht alles. Und wir wollten Schlaf finden. Wir hatten jemanden besucht und es war das Fenster zu, weil wir wussten, es ist kein Mückennetz vor diesem Fenster. Nixi. Wir bleiben in der Bude. Aber ich sage euch was. Mitten in der Nacht wachte ich auf und ich schnappte nach Luft. Also nicht ganz so. Aber auf alle Fälle, es war scheußlich. Ich schwitzte. Es war alles nur noch um mich nass. Und ich wusste, ich brauche diese Luft. Egal, wie ich zerstochen werde. Und ich machte das Fenster auf und atmete. Vielleicht kennt ihr solche Momente, wo ihr neue Luft bekommt. Jeder, der auch gesundheitlich an der Stelle etwas erlebt hat, wo die Atmung nicht mehr so funktioniert oder man nicht mehr so durchatmen kann, der weiß, was es heißt, wenn man dann wieder durchatmen kann. Eine Zeit des Atmens, eines Aufatmens, welche Gott schenken möchte. Das ist direkte Antwort, das eröffnet den Weg Jesus nach, Jesus als Retter an meiner Seite. Jesus, als der mich beschenkt mit dem Heiligen Geist. Jesus, der mich in die Gemeinschaft des liebenden Vaters führt. Das ist Aufatmen pur und ich brauche diese Luft, ich brauche diesen Sauerstoff. Die Stiche am nächsten Tag, die waren halt da. Aber es war köstlich, diese Luft. Ja, wenn ich im Atem Gottes unterwegs bin, wenn ich also das aufnehme, was Gott mir schenkt, dann eröffnet sich ein Aufatmen, aber dann ist auch hier und da genau das, dass da Ankläger sind, die mir die Luft nehmen wollen zum Atmen. Und wir kommen in Kapitel 4, Vers 8, da ist das so, dass sie Petrus und Johannes zur Rede gestellt werden von den Frommen, zur Rede gestellt werden von Schriftgelehrten und Ratsmitglieder des Hohen Rates und sie werden in die Zange genommen. Sie werden befragt, was ist da geschehen? Wie kann es sein, dass jemand, der eigentlich gelähmt ist und an der schönen Pforte immer saß, jetzt nach 40 Jahren hier auftaucht, springend, jubelnd, tanzend und das Volk freut sich. Wie geht das denn? Freude plötzlich in der Gemeinde, in den Vorhöfen. Das kann doch nicht sein. Da ist was schiefgelaufen. Da ist definitiv was schiefgelaufen. Es springt jemand und ist gesund. Da ist doch was schiefgelaufen. Wie ist das passiert? Und hier kommt es zu diesen Moskitos. Die Moskitos, die dich attackieren können. So müsst ihr euch das vorstellen, wenn man auch in die Zange genommen wird. Und vielleicht kennt ihr das. Es ist die Frage, wie verhalte ich mich, wenn ich meinem Glauben bezeugen darf oder vielleicht sogar auch muss. Weil ich weiß, es geht nicht anders. Ich muss sagen, warum ich so befreit lebe. Und was in meinem Leben passiert. Ich kann es nicht für mich behalten. Und das tut hier der Petrus, aber nicht aus sich nur sprechend, sondern, lest nach, Kapitel 4, Vers 8, durch das Erfülltsein mit dem Heiligen Geist. Wenn der Heilige Geist es ist, der meine Stimme, meine Stimmung, mein Herz bewegen darf, dann rede ich anders, selbst da, wo ich Christus Jesus verteidige oder wo ich bezeuge, dass er es getan hat. Ich tue es einladend. Ich tue es einladend mit der Erwartung, dass Gott das Eigentliche tut. Und er tut es hier. Er beantwortet die Fragen. Er macht deutlich, dass es ein Fundament gibt, ein Grundstein, 4,11, ein Eckstein, ja, der alles hält, in dem alleine Rettung ist, in keinem anderen Rettung, Vers 12 in Kapitel 4. Dass alles das, wo Veränderung wirklich passiert, in der Rettung, im Heilsgeschehen Jesu passiert. In seinem Tun, in seinem Sieg. Und dann kommt ein wichtiger Vers danach, den ich wirklich oft übersehen habe. Es ist so, dass nichts darüber hinaus Rettung eröffnet als Christus allein. Das heißt, alles das, was ich zusätzlich dazu gebe, vielleicht aus irgendetwas, was ich gehört habe, irgendeine Fantasie, irgendeine Erkenntnis, wo ich meine, diese Erkenntnis gehört auch noch dazu. Wo ich anfange, Dinge zu tun, die nicht dem Evangelium gemäß sind, also die in der Bibel nicht tatsächlich Begründung haben und autorisiert sind damit. Muss ich wissen, dass ich mich ins Land der Märchen begebe. Und wenn ich nicht aufpasse, ins Land der dämonischen Welt. Ich nicht aufpasse, ins Land der Mächte, die unter den Himmeln tatsächlich ihr Wesen treiben und Einfluss nehmen wollen, die uns etwas Neues einsäuseln wollen. Dass manches nicht mehr so eng zu sehen ist, dass diese Rettungstat vielleicht, die Christus getan hat, ach ja, das kann man so heute nicht mehr so sagen. Nein, wir bleiben dabei. Nur durch sein Kreuzestod, durch sein Geben des Blutes, seinen gebrochenen Leib sind wir Befreite und leben darüber. Und das ist gut so. Und alle anderen Ordnungen, die Gott gegeben hat, die haben wir uns nicht zusammengeschrieben, sondern die sind autorisiert durch den Heiligen Geist. Und diese Ordnungen sind gut. Und wenn diese Ordnungen verdreht werden, im Leben, dann hat das Auswirkungen, dann passiert etwas, was tatsächlich den Fürst dieser Welt dann groß werden lässt, der dann anklagt, der das Fundament wegreißt. Der sagt, Gehorchen ist nicht mehr wichtig, du darfst sogar gar nicht mehr davon sprechen. Ich spreche heute davon, weil im Vers 4, 19 und 20 steht, wir haben auch zu gehorchen. Wenn Gott spricht, wenn Gott in dein Leben wirkt und dir sagt, das ist jetzt für dich dran, dann ist es wichtig, dass wir gehorchen. Und das Ganze, nachdem du bezeugt hast und nachdem du gesagt hast, ich kann nicht anders, haltet das, wie ihr es wollt, aber ich muss Christus bezeugen, dann passiert hier in dieser Geschichte, in diesem Tatsachenbericht, dass sie gelöst werden von diesen Anklägern. Sie dürfen gehen. Wisst ihr, wie schön das ist? Wenn man eine Anklagezeit hinter sich weiß. Wenn du Angst davor hattest, weil du vielleicht sogar vorbereitet da hineingehst, vielleicht kennst du so etwas, dass du vor einem Gespräch Angst hast. Und du weißt, dass wieder die Vorwürfe kommen, diese Vorwürfe, die doch gar keine Begründung haben. Und dann erlebst du, wie Gott dir hilft, wie Gott dich durchführt und wie du durch Gehorchen erlebst, dass Gott dich bestätigt in deinem Weg, den du vielleicht sogar im Moment dann alleine gehen musst. Sie gehen zu zweit, wohin? in die Versammlung. Ich finde das so großartig. Versammlung, also das, was wir hier erleben, hat eine Begründung, nämlich, dass wir voneinander hören, was wir in der Zwischenzeit erlebt haben. Und da würdet ihr alle sagen, ja, das machen wir. Beim Gemeindecafé erzähle ich tatsächlich das, was ich in der Zwischenzeit erlebt habe. Ich habe erlebt, dass ich mein Auto reparieren musste. Ich habe erlebt, dass ich 3 Arzttermine hatte. Ich habe erlebt, dass ich beim Friseur war und der hat ein bisschen daneben geschnitten. Ich habe erlebt, dass ich was bestellt habe und stell dir vor, es ist viel zu groß angekommen. Also immer, das kommt darauf an, mit wem man redet, aber es gibt unglaublich viel, was wir reden. Hier geht es um was anderes. Hier wird bezeugt und das ist wichtig, dass wir das tun, weil das eine Lebendigkeit hält, hochhebt, dass Gott unter uns wirkt. Dass wir einander berichten, wie Gott uns auf dem Weg begegnet ist. Wie Gott uns auf dem Weg autorisiert hat, wie wir erleben durften, wie wir anderen helfen konnten. Das braucht, das darf die Gemeinde, das soll die Gemeinde hören. Aber sie soll auch hören, dass da, wo Herausforderung ist, das wird hier beschrieben. Es wird beschrieben, wo es Feindschaft gibt, wo eine Macht sich gegen Gott aufstellen will, wo sich Leute sogar verbünden. Und dann kommt das Geheimnis von Gemeinde, die Kraft hat. Die Versammlung, die Leute, die zusammen sind, beten zusammen und beten es im Psalm 2, 1 und 2, nehmen also Bibelwort und sagen, Gott höre, er höre, komm da hinein, wirke da hinein, verändere, eröffne in Zeichen und Wundern deine Größe, deine Macht, deine Herrlichkeit. Strecke deine Hand aus in Vers 30, ja, das ist in Kapitel 4, strecke deine Hand aus und heile Kranke, lass Zeichen und Wunder geschehen durch den Namen deines heiligen Dieners Jesus. Man ist eins, in Einheit vor Gott, man hört das Gute, man hört das Bezeugte, das ist unsere Aufgabe zusammen. Und man geht aber auch in das, wo man weiß, man hat einen geistlichen Kampf zu führen, für die Welt zu beten, für Menschen zu beten. Sie beten nicht, dass sie vernichtet werden sollen, sondern sie beten, dass sie das Leben finden in Gott. Und das ist was Großartiges. Leute, das ist eine Aufgabe. Wenn wir nach Aufgabe fragen, da steht sie. Ja, großartig. Wir müssen es nur wieder anfangen zu üben. Vielleicht in der Weise, dass wir uns anfangen, auf den Weg zu machen, regelmäßig wirklich ernstlich zu beten. Zeiten zu haben am Tag, wo wir beten. Und das mit jemandem, der mir dabei hilft, dass ich es tue. Dann zu erleben, wie die Begegnung auf der Straße oder vielleicht in der Häuslichkeit eine andere wird, weil ich tatsächlich erlebe, wie mich der andere plötzlich berührt oder ich berührt werde oder ich jemand anders berühre, weil Christus da ist. Es eröffnet sich was Großes und das ist zu erzählen, weil er der Sieger ist. Wir haben etwas zu erzählen, wir haben die beste Botschaft in dem Erleben des Alltags. Und ich lade euch ein, ich bin selbst eingeladen, dem viel mehr Raum zu geben und damit der Freude, die im Himmel ist, über jeden Einzelnen, der auf diesem Weg sehend wird, glaubend wird. Bei jedem Einzelnen ist Freude im Himmel. Amen.